klug und flammend.
Elisabeth von der Pfalz schreibt Briefe an René Descartes.
Teil 1.
Verdammt lang her.
Es war einmal.
Keine märchenhafte Zeit.
Europas Mächte streiten um die rechte Auslegung des Glaubens. In vielen europäischen Staaten wütet die Inquisition.
30-jähriger Krieg. 1618 bis 1648.
Eine ungeheure Verheerung, im Vergleich blutiger, zerstörerischer als der Erste Weltkrieg, sagen Historiker, die es wissen müssen.
Inmitten dieses Grauens beginnt auch etwas, das bis zu uns hinüberleuchtet. Gedankenfunken sprühen in Form von Briefen,
die zwischen einem Mann und einer Frau hin und her fliegen.
Elisabeth von der Pfalz, später Äbtissin von Herford.
Und René Descartes.
Die Adlige und der Philosoph, beide, wie man so sagt, im besten Alter.
Das ist der Ton der Klatschpresse, immer auf Schlüpfriges anspielend.
Sie ist adelig, er Philosoph, der Größte seiner Zeit. Das ist Fakt. Und beschreibt Unterschiede.
Des Ranges.
Monsieur Descartes beginnt sie ihre Briefe und endet mit ihre sehr ergebene Freundin Elisabeth. Klingt schon fast bürgerlich, modern.
Während er am Ende eines Briefes stets gewundene Satzgirlanden aus Papier setzt. Ihrer Hoheit der sehr demütige und sehr gehorsame Diener Descartes, Egmont an den Höf, den Juni 1643. Er, der doch so vermeintlich große, bedeutende Denker, buckelt, macht sich klein.
Widerspruch. Er weiß, was sich gehört. Sie zählt zur gesellschaftlichen Elite, hat gar königliches Geblüt. Er ist zwar eine europäische Berühmtheit, aber auch Freidenker, auf Gönner angewiesen.
Und wer hat damals Geld? Alles klar.
Man schreibt sich und betreibt im selben Atemzug Geschäfte, tauscht sich bevorzugt mit jenen aus, von denen Förderung zu erwarten sein könnte. Ich habe mit viel Freud und Bedauern von Ihrer Absicht erfahren, mich vor einigen Tagen zu besuchen, schreibt sie einmal.
Klingt nach einem verpassten Gespräch.
War es bestimmt auch. Doch von seiner Seite aus immer der Röntgenblick. Könnte sie mir nützlich sein?
Hier kommt einiges zusammen.
Descartes aus Frankreich.
Elisabeth aus Deutschland.
Er Katholik.
Sie Protestantin.
Er aus dem heißblütigen Süden Europas.
Sie aus dem kühleren, rationalen Norden.
Steht der Kirche durchaus nahe, wenn auch nicht strenggläubig.
Die der Denker Descartes bis aufs Blut reizt. Doch dazu später. Zuvor, wie und wo sind die beiden sich begegnet?
In Den Haag, wo Elisabeth in jungen Jahren anlandet, nachdem ihr Vater, der mit heutigen Begriffen ein Aufsteigertyp ist, machtbesessen, König von Böhmen, mit Ambitionen Kaiser zu werden, unfreiwillig abtreten muss. Die Familie ist daraufhin gefährdet, dauernd unterwegs, Flüchtlinge, Exilanten.
In Den Haag, sprich den vom Katholizismus inzwischen freien Niederlanden mit ihrem inspirierenden Geistesklima lebt auch Descartes. Eine Möglichkeit suchend, mit freiem Schreiben, öffentlichem Denken an Geld zu kommen. Flüchtling auch er.
Es muss, wir wissen nicht wann und wo, eine persönliche Begegnung der beiden gegeben haben. Gespräche, ein Abtasten, vielleicht Sympathien. Auf jeden Fall gedeiht etwas.
Brieffrüchte.
Die Verlegenheit, schreibt sie am Beginn, ihnen in einer so unordentlichen Weise zu schreiben, hat mich bisher davon abgehalten, sie mit einem Brief um diese Gunst zu bitten. Heute aber...
Darauf er, die Gunst, die ihre Hoheit mir erwiesen hat, indem sie mir ihre Befehle schriftlich zukommen ließen, ist größer, als ich je zu hoffen gewagt hätte.
Da ich Sie als den besten Arzt für meine Seele erachte, hoffe ich, dass Sie dem hippokratischen Eide getreu ein Heilmittel finden werden.
So steht es zu lesen, in einem Buch, das sämtliche Briefe der beiden enthält.
Doch diesem Buche fehlt etwas.
Es gibt nicht wieder,
dass Briefe nicht bloß Texte, nicht darauf zu reduzieren sind. Sätze haben eine Temperatur, eine Physis, Körperlichkeit.
Wärmegrade, welche die Schrift als solche überträgt. Eine Schrift spricht mit.
Ebenso das Papier, der Umschlag, der Duft, der beim Umblättern wach wird.
Jedes Papier raschelt anders. Und wie brachte ein Briefschreiber, eine Briefschreiberin die Worte zu Papier? Klar? Selbstbewusst oder eilig, hingekleckst, bedächtig, das treffende Wort mit Sorgfalt suchend.
Oder mit Abänderungen, Durchstreichungen. Herrje, was mag da wohl gestanden haben?
Jedenfalls handgeschriebene Wörter wecken, entzünden, versetzen in einen Zustand, den zumindest die Alten unter uns kennen dürften.
Briefe sind Ereignisse von singulärem Charakter. Bühnenauftritte, die Zeilen springen einen an, fassen an, umgarnen, charmieren.
Lullen ein.
Verärgern, setzen ins Erstaunen, lassen laut auflachen.
So, dass man nicht genug davon bekommen kann. Brief in Händen.
Fantasielandschaften im Kopf, in denen der andere, der Absender, sehr präsent ist. Abwesend und doch anwesend.
Das Wunder der Schrift.
Man ist gefesselt, bewegt, erregt und setzt sich sogleich nieder, um etwas loszuwerden, zu erwidern, platzt heraus, kratzt aufs Papier, schmeichelt, wirbt.
I just call to say I love you.
Ach, die Schlager, bloß Klischeesprache.
Da kommen Briefe, weil individueller auf einen zugeschnitten, einem schon näher, viel näher.
Jeder Buchstabe, ganz persönlich gemeinter Ausdruck. Wertschätzungserklärung an den Adressaten.
Oder die Katastrophe, wenn man ein Wort, einen Satz nicht zu lesen vermag.
Ach, Sauklaue des Absenders, der Absenderin.
Bis man nachfragen, die Sache klären kann, das dauert.
Postkutschen im 17. Jahrhundert, Elisabeths und Descartes Zeit, brauchen, sind ewig unterwegs. Und dennoch schreiben jene Leute, die's können, über Zeit und Mittel verfügen, sich unentwegt.
Woran man die Macht persönlich geschriebener Wörter ermessen kann, welche Leidenschaften sie wecken, das Maß, in dem Briefe ihre Absender und Adressaten verstricken. Sind Elisabeth und Descartes denn leidenschaftlich verstrickt?
Wieder so eine Yellow-Press-Frage. Aber wahrscheinlich eher nicht. Kein die Irrlichter deiner Augen, kein breite dich aus, breite dich hin.
Schreiben tut man einem Philosophen, aber ihn heiraten?
Der macht sich Gedanken, schön, aber kann man davon leben, höher steigen, ein Schloss bauen, die Entourage unterhalten, Macht dazu gewinnen?
Denken ist ein Hobby, Freizeitvergnügen. Die berühmte kulturelle Note der Bessergestellten, wenn's das Protokoll erlaubt, zum Dessert gern noch einen Gedanken.
Doch für Elisabeth war's mehr, sehr viel mehr.
Davon im nächsten Kapitel.
Teil 2.
Schauen wir ins Geschichtsbuch. Seit Jahrhunderten heißt es dort, zieht Herford junge Menschen mit Talent und Ehrgeiz an. Auch unsere Geschichte spielt hauptsächlich in den Straßen dieser Stadt, in den Parks, in den Cafés, den Salons und den Schlafzimmern und manchmal auch auf Landgütern, die weniger als eine Tagesreise entfernt lagen. Trotz ihrer großen, buchstäblichen wie auch metaphorischen Reichweite haben Ereignisse und Ideen, die diesen großen Moment in der Geschichte des westlichen Denkens bestimmen, ein klares Zentrum. mitten in der Stadt des Lichts.
Dass Elisabeths und Descartes Briefe ein großer Moment in der Geschichte des Denkens sind, das stimmt. Aber eine Sache ist ganz falsch. Die Stadt des Lichts
ist nicht Herford. Was ich las, war in Wahrheit ein Bericht über das Paris des 17. Jahrhunderts. Metropole der neuen Ideen, des Aufbruchs in die neue Zeit, der Aufklärung.
Herford ist damals nicht klein gewesen. Kein Dorf, aber eine Stadt des Lichts, ich weiß nicht.
Leider abgeschieden, provinziell. Wer mit großen Geistern verbunden sein will, hat dort nur Bücher oder seine Fantasie.
Oder eben Briefe als geistige Brücken.
Moon River, wider than a mile.
I'm crossing you in style.
Doch wer ist eigentlich diese Elisabeth von der Pfalz? Wie kommt sie auf die Bühne der Geschichte?
Ihre Familie, der Name sagt es, sind Pfalzgrafen. Der Vater, Friedrich V., stammt aus dem Hause Wittelsbach. Die Mutter aus dem Hause Stuart, eine Tochter Jakobs I., König von England, der es schafft, Schottland und England zu einem Reich zu vereinigen.
Geboren mit goldenen Löffeln im Mund.
Glänzende Aussichten, roter Teppich ausgelegt. Er geleitet in die große Welt. Prinzessinnen wie Elisabeth werden erzogen. Oder soll man sagen, zugerichtet? Für Herrschaftsaufgaben, meist Gemahlin eines Königs zu sein, eines Fürsten. Hauptbeschäftigung?
Männliche Erben zu produzieren.
Den Stammbaum weiter sprießen zu lassen. Ansonsten hofzeremoniell, Repräsentationsaufgaben und viel freie Zeit. Für den Lebensunterhalt ist gesorgt. Not steht nicht zu befürchten an.
Es kommt noch besser.
4. November 1619. Krönung von Elisabeths Vater zum König von Böhmen. Und der will noch höher hinaus, eine kaiserliche Dynastie gründen. Und was ist mit Descartes?
Geboren am 31. März 1596. Vater Gerichtsrat, die Mutter stirbt früh, da ist er 7. Aufwachsen bei einer Großmutter, erzogen von einer Amme, mit 8 Internatsschüler, Studium 1616, juristisches Examen.
Ein unkonventioneller junger Mann, auf schiefem Wege. Karriere machen interessiert ihn nicht. Er lernt stattdessen fechten, reiten, tanzen. Die Frauen liebt er schon sehr, nur hereinspaziert. Eine Hausangestellte trägt ein Kind von ihm aus.
Schreibt als freier Autor wissenschaftliche Werke.
Und verdient sein Geld als Soldat. Verdingt sich für diverse Fürsten im Dreißigjährigen Krieg. Erlebt Massaker, überall Gemeinheit, Brutalität.
Mit 23 dann ein Traum, eine Vision. Es muss eine universelle Methode der Wahrheit geben. Und ich werde derjenige sein, der sie findet. Umzug nach Paris, die Stadt des Lichts. Viel lesen, noch mehr schreiben. Viele Begegnungen, auch, ja was denn sonst, mit Frauen. Man wird auf ihn aufmerksam. Bald gilt er der ganzen Stadt als kluger Kopf. Descartes schreibt:
Wir Menschen sind geboren für viel größere Freuden und ein viel größeres Glück, als wir auf dieser Erde erleben können. In uns befindet sich ein intellektuelles Gedächtnis, das ganz zweifellos unabhängig ist von unserem Körper.
Gedankenwelten, was Philosophen halt so ersinnen, könnte man meinen. Doch Descartes Denken ist gefährlich. Die Wahrheit, sagt Descartes, sei von nun an allein in den Wissenschaften zu sehen, ist durch den Gebrauch der Vernunft, über die jedermann verfügt, zu ermitteln, heißt:
Die Wahrheit ist nicht bei Gott und schon gar nicht bei der Kirche. Descartes bekommt es dann aber mit der Angst zu tun, fürchtet
ein Schicksal wie das Giordano Brunos zu erleiden,
wegen seiner Erkenntnisse als Ketzer zu gelten, gefoltert, zum Widerruf gezwungen, vielleicht verbrannt zu werden.
Flieht geradezu aus dem katholischen Frankreich, aus der geistigen Enge in die protestantischen Niederlande, wo man freier atmen und schreiben kann. Beginn einer Art Exilantenexistenz. Der große Philosoph, heute steht er da als Superstar seiner Zeit, ist in vielem ein Außenseiter.
Genau wie ab einem bestimmten Zeitpunkt Elisabeth. Ihr Vater ist nicht nur machtbewusst, sondern auch hochmütig. Dieser pfälzische Calvinist versteht seine böhmischen Untertanen nicht, rollt über ihre Empfindlichkeiten hinweg wie eine Dampfwalze.
Lässt etwa die Innenausstattung des Prager Doms aus Glaubensgründen zerstören.
Man hat den König bald satt. Als er 1620 eine Schlacht schlagen muss, helfen die Böhmen ihm nicht gerade eifrig. Friedrich verliert, kapituliert, der Familie bleibt nur die Flucht. Über Schlesien und Brandenburg geht es nach Holland. Hat was von einem Theaterstück das Ganze.
Ehrgeiz, der einen treibt, zerfrisst, blendet, zu Fall bringt. Eine Tragödie von antikem Ausmaß geradezu.
Trotz der widrigen Umstände werden die Kinder weiterhin im Stil des Adels erzogen.
Lernen tanzen, reiten, jagen, Laute zu spielen.
Die Haussprache ist Französisch. 29.11.1632, Tod des Vaters. Der Lebensstandard der Ex-Königin und ihrer 13 Kinder sinkt weiter. Elisabeths Heiratsaussichten sind komplett zusammengeschmolzen.
Doch die junge Prinzessin liest ungemein viel, lernt Latein, Französisch, Spanisch, Italienisch und Griechisch, wohl auch Hebräisch und Arabisch.
Eine Schwester nennt Elisabeth La Grecque und Signora Antica. Hier kommt Spott zum Ausdruck, Verachtung gegenüber einer Intellektuellen. So jemand gilt als weltfremd.
Wie Descartes auch Elisabeth, sogar in der eigenen Familie, eine Außenseiterin.
In Descartes hat sie jemanden, mit dem sie etwas teilt. Das Wichtigste. Die Höhenflüge, den Geist, das Denken.
Er in ihr ebenso jemanden.
Wie eigentlich leben Intellektuelle in der damaligen Zeit?
In Städten wie Paris blühen die Salons. Und natürlich findet hier dasselbe Networking statt, das sich unter Literaten, Künstlern und solchen, die es werden wollen, ungebrochen bis heute fortsetzt. Eine endlose Prozession von neuen Gesichtern, die erst gerade angekommen sind und hoffen, sich einen Namen zu machen und nützliche Verbindungen zu knüpfen, und alten, etablierten Namen, die ihre endlich gewonnene Macht und Reputation auskosten wollen.
Wir stellen uns Philosophen, zumal wenn sie als Klassiker gelten, immer als verstiegene, dauergrübelnde Gestalten vor. Solitäre, Bewohner des Elfenbeinturms. Aber Pustekuchen, sie verlieben sich ineinander und entlieben sich wieder, quälen einander in leidenschaftlichen Dreiecksbeziehungen, lesen untereinander ihre Texte, diskutieren nächtelang und spazieren Arm in Arm unter hohen Bäumen. Sie kämpfen sich mit Pferd und Wagen durch den Frühjahrsmorast, schwimmen sommers in Flüssen, pflücken im Herbst zusammen Äpfel, schmücken ihre Arbeitszimmer mit Sokratesbüsten.
Ideen brauchen Austausch, brauchen Diskussionen und Gesellschaft, um sich weiterzuentwickeln. Aber öffentliche Orte, die Parks, die Cafés und Tavernen, sind zu unsicher. Psst, der Mann am Nebentisch kann ein Polizeispitzel sein. Und schon eine Anschuldigung kann genügen, um eine Karriere zu beenden oder den Beschuldigten zur Flucht zu zwingen.
Man muss, um zu verstehen, was da vorgeht, ein wenig ausholen, fragen, was Philosophie eigentlich ist.
Ein »Wage es zu wissen«, »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen«.
Das aufrührerisch ist, Gefahren mit sich bringt.
Wenn jeder einen Verstand hat und ihn benutzen kann, ist jeder gleichrangig, ist keiner mehr wert, höherrangig, kein Kaiser, adeliger Kleriker.
Oder Gott.
Philosophen sind die ersten seit der Antike, die wieder Religionskritik üben.
Den Himmel zum Einsturz bringen. Zunächst im Stillen, heimlich, dann lauter werdend.
Das Verbrechen ist, den radikalen Zweifel zur Grundlage der Philosophie zu machen.
Astronomen, Mathematiker, Entdecker produzieren eine Flut neuer Fakten, die alle gemeinsam haben, dass sie durch Beobachtung, logische Deduktion und experimentelle Überprüfung widerlegt werden können.
Heißt, die Philosophen greifen nicht mehr, wie es seit Jahrhunderten üblich ist, auf biblische Beweise oder religiöse Dogmen zurück.
Stellen die Ordnung des Kosmos auf den Kopf. Die Erde, entdeckt man, dreht sich um die Sonne, ist auch keine Scheibe. Jede Entdeckung bricht ein weiteres Stück aus Gottes Reich heraus.
Brennende Scheiterhaufen sind die Folge. Nicht nur die Bücher der Philosophen übergibt man den Flammen, auch diese selbst. Giordano Bruno ist nur ein Beispiel.
Im Namen des Vaters, des Sohnes.
Wer wie Galileo Galilei widerruft, bekommt nur lebenslangen Hausarrest.
Kein Buch und kein Pamphlet kann ohne zumindest inoffizielle Duldung der staatlichen Behörden gedruckt werden. Schwere Strafen drohen jeder abweichenden Meinungsäußerung.
Deswegen sind Salons so wichtig. Für Literaten und Intellektuelle bieten Salons eine Möglichkeit, unter dem Schutz eines wohlhabenden Privathauses, das sich seine Gäste aussuchen kann, frei und mehr oder minder aufrichtig mit anderen Gästen zu sprechen und Gleichgesinnte zu treffen. Salons werden oft von den Gastgeberinnen inszeniert, in Gang gehalten und diese von den männlichen Geistern gelobt.
Für ihre geistige Anmut, die Beweglichkeit ihrer Vorstellungskräfte, die Natürlichkeit ihrer Ideen und ihrer Sprache, ihr Zartgefühl?
Stereotypen der Zeit.
Niemand erwartet, niemand will von diesen Frauen, dass sie selbst als Autorinnen oder Philosophinnen in Erscheinung treten. Sie haben bloß die Funktion zu vermitteln, die Kulisse aufzuhübschen, gute Miene
zu diesem Bubenstück zu machen, das sich eigentlich allein um die Männer dreht. Das ist Elisabeth zu dumm. Sie ist nämlich das Gegenteil eines Weibchens Püppchens.
Eine Autorin, Philosophin und was für eine.
Nach Herford kommt sie nicht aus Neigung, sondern weil sie, die seit dem Tod des Vaters immer unterwegs und überall nur Gast ist, einen ruhigen Alterswohnsitz ersehnt.
Ihr mächtiger Verwandter, der Kurfürst von Brandenburg, verhilft ihr dazu.
Also Herford, also Äbtissin. Bloß scheint in Herford schwaches Licht, keine Salons, wo sie Werke vortragen, offen sprechen, diskutieren, Allianzen schmieden kann.
Elisabeths Salons, das sind seit jeher die Briefe. Jene, die sie schreibt und jene, die sie empfängt.
Von der Straße her ein Posthorn klingt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz?
Die Post bringt keinen Brief für dich. Was drängst du denn so wunderlich, mein Herz?
Mehr im Folgenden. Teil 3.
Ich bin Elisabeth von der Pfalz. Meine Welt ist anders, ganz anders als die heutige. Auch meine Sprache, dasselbe Deutsch zwar, aber gewundener, voll Schnörkel, blumiger. Vielleicht reicher, eine long and winding road. Wer mich kennen will, muss reisen, Brücken bauen, Schritte auf mich zumachen.
Reichswijk, 30. September 1645.
Monsieur Descartes. Bei der Beobachtung der Sitten von den Ländern, in denen wir leben, finden wir zuweilen äußerst unvernünftige Sitten, die notwendig zu befolgen sind, um größere Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Seit ich hier bin, mache ich eine verdrießliche Erfahrung davon. denn ich hoffte, aus dem Aufenthalte auf dem Lande Nutzen zu ziehen, um Zeit für das Studium zu verwenden. Und ich finde hier durch die Ablenkungen derjenigen, die nicht wissen, was tun, unvergleichlich weniger Muße, als ich in Den Haag hatte. Seit ich diesen Brief schreibe, bin ich mehr als 7-mal durch lästige Besuche unterbrochen worden. Eine übermäßige Güte bewahrt meine Briefe vor einer ähnlich lästigen Behandlung durch Sie und bringt Sie dazu, die Gewohnheit Ihrer Erkenntnisse vermehren zu wollen, indem Sie diese mit einer unbelehrbaren Person austauschen. Ihrer sehr ergebenen und zu Diensten stehenden Elisabeth.
Ich bin Descartes, auch kein Mensch von heute, dazu Philosoph. Ich spinne Garn, bewege mich in Denkgebäuden, da gibt es verwinkelte Stiegen. Der Überblick fällt schwer. Nicht einmal die Klügsten der Klugen, nicht alle jedenfalls, vermögen mir zu folgen. Doch ich behaupte, einen Versuch ist es immer wert. Ich verspreche, mich so verständlich wie möglich zu fassen.
Egmont Binnen, 6. Oktober 1645.
Madame, ich habe mir zuweilen eine Frage gestellt, und zwar, ob es besser ist, frohgestimmt und zufrieden zu sein, oder ob es besser ist, mehr Wissen zu haben, um den richtigen Wert der einen oder anderen Güter zu erkennen und dabei trauriger zu werden. Wenn ich der Meinung wäre, das höchste Gut sei die Freude, würde ich nicht bezweifeln, dass man sich bemühen soll, freudig zu werden, zu welchem Preis dies auch immer geschehen möge. Und ich würde die Derbheit derjenigen billigen, die ihren Verdruss in Wein ertränken oder ihn mit Tabak betäuben. Da es meiner Ansicht nach eine größere Vollkommenheit ist, die Wahrheit zu erkennen, selbst wenn sie zu unseren Ungunsten ist, als sie nicht zu kennen, gebe ich zu, dass es besser ist, weniger frohgestimmt zu sein und mehr Erkenntnis zu haben. Es trifft somit nicht immer zu, dass man einen zufriedeneren Geist hat, wenn man am meisten frohgestimmt ist. Im Gegenteil sind die großen Freuden gewöhnlich düster und ernst. Alle die mäßigen und vorübergehenden Freuden werden von Lachen begleitet. Madame, Ihrer Hoheit, der sehr demütige und sehr gehorsame Diener Descartes.
Den Haag, 22. Juni 1645. Monsieur Descartes, Ihre Briefe dienen mir immer als Gegengift gegen die Melancholie. Indem Sie meinen Geist von den unangenehmen Gegenständen abwenden, die ihm täglich widerfahren, um ihn das Glück betrachten zu lassen, das ich in der Freundschaft einer Person Ihres Vertrauens besitze, auf deren Rat hin ich mein Leben zu führen vermag. Zu dieser Stunde empfinde ich die Unbequemlichkeit, ein wenig vernünftig zu sein. Wenn ich gar nicht vernünftig wäre, würde ich nämlich gemeinsame Freude mit den Leuten finden, unter denen ich leben muss, um diese Medizin mit Gewinn einzunehmen. Weiterhin hindert mich der Fluch meines Geschlechts an der Zufriedenheit, die mir eine Reise zu ihnen bringen würde. Um die Wahrheit zu erlernen, die Sie aus Ihrem neuen Garten gewinnen. Jedoch tröste ich mich mit der gewährten Freiheit, Sie zuweilen um Nachricht darüber zu bitten, als Ihre sehr ergebene und Ihnen zu Diensten stehende Freundin Elisabeth.
Egmont Binnen, 21. Juli 1645. Madame, da ich in dieser Wüste von nichts erfahre, was in der übrigen Welt geschieht, verfüge ich über kein anderes Thema, um Sie zu unterhalten, als über die Mittel zu sprechen, die uns die Philosophie lehrt, um die höchste Glückseligkeit zu erlangen. Eines dieser Mittel, das mir am nützlichsten scheint, besteht darin, zu untersuchen, was die Alten darüber geschrieben haben. Um dem Mangel meines Geistes abzuhelfen, der nichts aus sich selbst hervorbringen kann, was ich für würdig halte, von ihrer Hoheit gelesen zu werden, und damit meine Briefe nicht völlig leer und nutzlos werden, nehme ich mir daher vor, sie von nun an mit Betrachtungen zu füllen, die ich der Lektüre eines Buches entnehmen werde. Wenn ich aber Ihre Zustimmung feststelle, wie ich hoffe, und vor allem auch, wenn es Ihnen beliebt, dass Sie mir Ihre Gedanken über dasselbe Buch mitteilen, werden Sie mir Gelegenheit geben, meine eigenen Bemerkungen genauer zu fassen. Denn nichts auf der Welt wünsche ich mit mehr Eifer zu bekunden, dass ich bin, in all dem, was in meiner Macht steht, Madame, Ihrer Hoheit, der sehr demütige und sehr gehorsame Diener Descartes.
Dann aber, inmitten all dieses feinsinnigen, höflichen Disputierens, der Paukenschlag. Da ich Sie für den besten Arzt meiner Seele halte,
läutet Elisabeth unbedarft, unbescholten tuend ein,
enthülle ich Ihnen ganz offen die Schwächen Ihrer Spekulationen und hoffe, dass Sie dem hippokratischen Eid getreu gegen diese Schwächen ein Heilmittel finden werden.
Wie bitte?
Jetzt ist es raus.
Die Bombe geplatzt. Descartes dürfte sich geschüttelt haben.
Ihm, dem berühmten Meisterphilosophen, will diese adelige im Abseits, Gelegenheitsdenkerin, die immer so bedürftig tut, als sei sie seine zu ihm aufblickende Schülerin, nicht mehr folgen, meldet Widerspruch an.
Descartes' große Leistung ist es, eine unbezweifelbare, unumstößliche Wahrheit abseits von Gott zu suchen und zu finden.
Was kann ich mit Sicherheit wissen? Das ist stets die große Frage der Philosophie gewesen. Descartes findet eine elegante und wunderbar einfache Lösung. Seinen legendären Satz: Ich denke, also bin ich.
Auch wenn ich jede Sicherheit anzweifle, so ist in diesem Moment doch sicher, dass der zweifelnde Geist selbst, der diese Fragen stellt, besteht.
Und das, was er wahrnimmt, muss auch existieren. Der Geist, der im Zweifel seine eigene Existenz beweist, bietet die unumstößliche Sicherheit, nach der alle Welt sucht.
Descartes' Denken ist aufklärerisch, das Licht seiner Zeit. Es stärkt das Individuum. Wir zehren bis heute davon. Wenn jedem Menschen die Gabe des Verstandes eigen ist, er sich ihrer, wenn er nur will, bedienen kann, dann kann keiner, ob König, Fürst, Minister oder Priester, mehr wert sein. Descartes' Gedanke lässt Paläste und Residenzen erzittern, wird dem Wunsch nach einer Republik der Gleichen, der Freien nach sich ziehen. Bastille-Stürme, Revolutionen.
Elisabeth indes macht da nicht mit, zweifelt, kratzt am Denkmal, ihre Briefe messerscharfe Klingen.
Denn Descartes hat nämlich zwei unterschiedliche Territorien geschaffen. Sein zentraler Satz »Ich denke, also bin ich« besagt: Ich bin meine Gedanken, ich bin nicht mein Körper. Die Ratio, das Denken, sei ganz getrennt vom Fleisch, davon unabhängig. Das Körperliche ist hinfällig, sterblich, also substanzlos.
Elisabeth findet das unmöglich, unlogisch. Es ist sehr schwierig zu verstehen, dass eine Seele, wie Sie sie beschrieben haben, dass sie, die ja ohne den Körper fortbestehen kann und nichts Gemeinsames mit ihm hat, dermaßen von ihm beherrscht wird.
Aber Madame, Descartes schlingert, kommt ins Schleudern, dass Sie, nachdem Sie empfunden haben, wie unzulänglich ich mich erklärt habe, immer noch die Geduld haben, mich anzuhören, unendlich lange, gewundene, umständliche Briefe folgen. Descartes erklärt Elisabeth sein Denken wieder und wieder.
Überzeugen kann er sie nicht. Im Gegenteil, ihr Widerstand wächst, schärft sich immer weiter. Wenn Geist und Materie zwei unterschiedliche Substanzen sind, wie können sie dann aufeinander einwirken? Wie soll die unsterbliche Seele auf den sterblichen Körper wirken? Wie kann ein Willensimpuls darin resultieren, dass ich meinen Arm hebe?
Und Elisabeth hat historisch Recht behalten. Heute weiß die Wissenschaft, Descartes irrte. Die eine Seite ist auch die andere Seite. Denken und körperliches Empfinden gehören derselben Materie an. Und dennoch ist Descartes noch immer weltberühmt. Man idealisiert ihn, hieft ihn, aber nicht Elisabeth auf Sockel. Warum bloß?
Weil sie eine Frau war? Weil sie nicht an den großen Höfen, sondern im Verborgenen blühte? An Exilorten, im Niemandsland der Herforder Provinz, wo es keine Salons gab? Weil sie keine dicken Bücher hinterlassen hat, bloß Briefe?
Rainer Specht und andere Descartes-Biografen erwähnen Elisabeth von der Pfalz gar nicht erst. Ihre Briefe werden von der Zunft lange nicht studiert, ausgeleuchtet, dargestellt, kommentiert, gefeiert, philologisch durchpflügt, geistig erörtert. Man betrügt die große Zweiflerin um ihre Anerkennung.
Typisch männlich.
Typisch philosophisch. Typisch buchhörig.
Wir müssen lernen, anders zu lesen. Briefe anders zu gewichten.
Als Arbeiten. Äußerungen von Wichtigem. Als Werke.
Täte man es endlich, erkennt man sofort den hohen Stellenwert Elisabeths, die sich denkend keiner Orthodoxie unterwarf.
Wäre die Philosophie ihr gefolgt, wer weiß.
Sie wäre vielleicht anders, sinnlicher, femininer. Richtige Ansichten,
hat sie etwa geschrieben,
seien zu loben, auch wenn sie von Türken und Heiden vertreten werden. Das ist hochaktuell geblieben.
Ist es nicht vollkommen egal, wo richtige Ansichten geäußert werden, ob in Büchern oder Briefen oder auf Bierdeckeln? Hauptsache, sie sind richtig.
Vielleicht verbirgt sich hinter der Missachtung ein Hinweis auf die Einsicht, dass es die Leser mit Elisabeth oder überhaupt dem Geist der Philosophie nicht immer leicht haben.
Elisabeth von der Pfalz wird nicht alt. Seit dem Frühjahr 1678 schwankender Gesundheitszustand. Am 1. Februar 1680 nicht mehr in der Lage zu schreiben. Der 8. Februar desselben Jahres soll ihr letzter Tag gewesen sein. Wenn stimmt, tot mit 61.
René Descartes nimmt irgendwann die Einladung der intellektuell ambitionierten Königin Christina von Schweden an. An ihrem Hof in Stockholm erliegt er schon bald, mit 52 Jahren, einer Lungenentzündung, die er sich zuzieht, als er die robuste Königin an kalten Wintertagen in ihrer ungeheizten Bibliothek unterrichtet.
Was bleibt, ist Papier, Korrespondenzen.
Zeugen ferner Erinnerung.
Ich bin Descartes, kein Mensch von heute, dazu Philosoph. Ich spinne Garn. Bewege mich in Denkgebäuden, nicht einmal die Klügsten der Klugen vermögen mir zu folgen. Doch ich behaupte, einen Versuch ist es immer wert.
Ich bin Elisabeth von der Pfalz. Wer mich kennen will, muss reisen, Brücken bauen, Schritte auf mich zumachen.
Für heute ist alles gesagt. Fini.